Connection.
Schöner Denken.
Ja, herzlich willkommen. Sie hören Schöner Denken. Die üblichen Verdächtigen sind auf Nippon Connection. Und wir haben heute ganz, ganz viele nette Menschen, die hoffentlich auch im Podcast was sagen werden zu dem ersten Film, den wir gesehen haben, nämlich La Terre Abandonnée von Gilles Laurent, ein belgischer Dokumentarfilmer. Das war, glaube ich, sein erster Dokumentarfilm, ist leider in den Attentat in Brüssel am Flughafen gestorben. Der Film zeigt die 30 Kilometer Bannzone rund um Fukushima, um das Atomkraftwerk, und wie die Menschen ja damit umgehen, wieder zurückkehren wollen und mit ihrem Schicksal und dem Staat umgehen. Ich fand das ein ziemlich ungewöhnlicher Dokumentarfilm. Der wurde uns auch als poetisch schon anmoderiert, und ich glaube, das war er auch. Ich gebe mir das Wort an Brian Ackermann von Tanuki Republic.
Hallo, guten Tag, freue mich hier zu sein. Wir kommen gerade frisch aus dem Film und ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen aufgewühlt. Also mich hat der Film tatsächlich einfach nur schockiert. Und das eben trotz oder gerade weil er auch sperrig oder am Anfang auch vielleicht etwas unzugänglich war. Aber je länger ich dem ausgesetzt war, desto mehr hat er seine Wirkung entfaltet, und was genau das war, können wir noch besprechen. Aber das ist mein erster Eindruck.
Er hatte was Hypnotisches auf jeden Fall über die Laufzeit entwickelt. Jetzt musst du mir nochmal deinen Namen sagen. Du kommst auch.
Aurelia. Ich heiße Aurelia. Ja, danke, dass ich auch was sagen darf. Ja, also ich fand ihn tatsächlich gar nicht sperrig, sondern sehr zugänglich, weil man der so nah am Menschen geblieben ist und so eben ja diese Schicksale so persönlich und so, ja, so wie kann ich sagen, also ja, der hat einen wirklich mitgenommen, und ich war wirklich auch ergriffen teilweise, weil das wirklich so, man konnte wirklich nachvollziehen, warum eben diese Menschen in diese kontaminierte Zone halt wieder zurückkehren und wie und warum sie das tun, und das, man hat wirklich mitgefühlt, und wenn ich an deren Stelle gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch zurückgekehrt, und ja, genau, also ich fand ihn wirklich toll.
Wir haben Michael von Schneeland da. Hallo Michael, wie ist dein erster Eindruck? Wenn du dich in die Leute versetzt, würdest du auch zurückgehen wollen? Oder es gab ja auch welche, die gesagt haben, sie würden nicht zurückgehen. Ich habe mir diese Frage auch während des Films gestellt. Wie siehst du es?
Also ich glaube, ich würde nicht zurückgehen. Das hat aber mit meiner persönlichen Biografie zu tun. Ich bin nicht so heimatverbunden und nicht so, fühle mich einem Ort nicht so zu Hause verpflichtet, wie es vielleicht jetzt hier teilweise den Protagonisten ging, die ja tatsächlich auch da geboren wurden in Tomioka und ihr ganzes Leben da gelebt haben und dann 70 oder 80 Jahre alt waren, geheiratet haben, da auch ihre Ahnen hatten, die sie immer wieder besucht haben auf dem Friedhof. Also meine Familie ist ganz weit verstreut über Deutschland, alle wohnen irgendwo. Und für mich ist es eigentlich persönlich egal, ob ich in Bonn lebe, in Hamburg oder auf der Schwäbischen Alb. Deswegen, ich für mich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es aber nachvollziehen, warum die Leute da wieder zurückgegangen sind und auch nicht weg wollten. Also dieses Thema gibt es ja immer wieder. Also bei Sion Sono in dem Land of Hope geht es ja auch genau darum, wie die weg sollen aus ihrem Haus, weil direkt quer über ihren Hof quasi dieses Absperrband gezogen wird. Und das fand ich eigentlich auch mit die eindrücklichste Stelle.
Dankeschön. Jetzt haben wir auch gleich Beweisfotos. So, Micha, du bist jetzt jäh abrupt von dem Batteriewechsel unterbrochen worden. Ich gebe dir einfach nochmal das Mikrofon.
Ja, also ich habe gerade den Vergleich zum Sion Sono-Film gezogen, wie absurd es dort in dem Film eben ist, dass eben jenseits des Absperrbandes die Leute leben und auf der anderen Seite nicht mehr. Und klar, der Wind weht da und alles ist natürlich ja trotzdem verstrahlt, und alle sagen ja auch, sie vertrauen der Politik nicht mehr. Das ist in diesem Film jetzt genauso. Nur hier wird es eben noch krasser, weil eben der Bauer eben sein Feld bestellt, während nebenan direkt 10 Meter weiter die Arbeiter den Erdboden abtragen und in diesen schwarzen Dekontaminationssäcken sammeln. Und dann wird dann natürlich klar, okay, die leben jetzt da mit der Radioaktivität zusammen, die man ja nicht merkt im Alltag als normaler Mensch. Alle haben zwar diese Geigerzähler, die sie ständig kontrollieren, Und es scheint auch mal besser und mal schlechter zu laufen. Aber alle sind sich eigentlich klar, dass es eigentlich fortwährend verseucht sein wird. Und die Frage, die ja öfters kam, war, was ist mit der Jugend, kommt überhaupt zurück? Wie kann man das überhaupt wieder beleben? Aber immer wieder dann auch diese poetischen langen Einstellungen von Schmetterlingen, von Faltern, von kleinen Tieren, von dem Gras, von dem Wind, von den Wolken. Das zeigt eigentlich auch die ganze Zeit, wie flüchtig das Leben ohnehin ist. Wo man sich dann natürlich auch die Frage stellen kann, ja gut, also wenn ich jetzt schon am Lebensende bin, wie lange will ich eigentlich leben? Was will ich aus meinem Leben machen? Wann finde ich, ist es erfüllt? Spielt da die Radioaktivität eigentlich sowieso eine Rolle? Tja, das ist die Frage, die irgendwie hinter dem Film steht, für mich zumindest. Und ich fand das, obwohl er teilweise etwas arg defensiv war, fand ich. Also er war alles andere als moralisch. Es wurde sehr wenig erklärt. Auch die Leute wurden nicht wirklich eingeführt. Alles steht für sich selbst, spricht aus sich selbst heraus. Fand ich sehr eindrücklich. Ich fand ihn manchmal ein bisschen zu zurückhaltend vielleicht. Aber das ist nur kleine Kritik an einem sonst tollen Film, finde ich.
Ich finde es ja aber mittlerweile gut, wenn tatsächlich ein Dokumentarfilmer sich komplett raushält, weil die Einordnungen sind mit zeitlichem Abstand manchmal das Schwächste einer Dokumentation und das, was nicht kommentiert wurde, das Stärkste. Insofern macht er das gleich von vornherein richtig und man kann ein eigenes Urteil fällen. Dann ist er diesem Risiko schon mal aus dem Weg gegangen. Ich fand es interessant, dass in Japan ja, ich habe den Eindruck, da ist das Verhältnis zum Staat, weil der Staat ein fürsorglicher Staat sein will, oft ein bisschen positiver als in anderen Ländern. Und wenn da so der Reflex ist, ich vertraue der Verwaltung nicht mehr, ich vertraue der Regierung nicht mehr, dann ist das, glaube ich, ein tiefgreifenderes Problem, eine tiefgreifende Änderung als in anderen Kulturen. Das fand ich schon beeindruckend. Und diese ganzen Arbeiten, die da ständig gemacht wurden mit dem Erde wegtragen, das ist so offensichtlich, dass es Aktionismus ist und dass es überhaupt nicht funktionieren wird. Die traurigste Linie war aber, glaube ich, die mit dem Mann, der sich um die vielen Katzen gekümmert hat, was, finde ich, eine total deprimierende Situation war, wo ich dachte, dass der Mann noch völlig verzweifelt ist. Schlopsi von Infernal Cinematic Affairs. Hast du das auch so empfunden?
Auf jeden Fall. Ich fand den kompletten Dokumentarfilm dadurch, dass er nicht kommentiert hat, dadurch, dass er alles für sich hat reden lassen, so nüchtern. Und ich fühle mich immer noch so ein bisschen erschlagen von der ganzen Thematik, von der ganzen Dokumentation, von den Bildern. Das war ein richtiger Downer für mich. Ich fühle mich jetzt wirklich, weiß nicht, das muss ich auch erstmal verdauen, weil der... Ich weiß auch nicht, was ich dazu jetzt noch sagen soll. Micha hat schon alles gesagt. Ich fand manche Einstellungen, die so die Banalität des Lebens wiedergespiegelt haben, gerade diese Traktorszene oder die Einführungsszene, wo die Kamera einfach durch die Stadt fährt, immer die Straße entlang und du siehst nur die Ampel aufblinken, immer wieder. So dieser einzige Moment, wo du noch denkst, hier haben wir Menschen gelebt. Es ginge noch... Es geht aber eben nicht mehr und ich bin irgendwie durch den Wind von dem.
Das ist auch ein Gedanke, der mir kam. In Japan ist ja immer alles ein bisschen besser organisiert und ein bisschen aufgeräumter als anderswo. Und selbst ein Abandoned Land, also selbst diese Zero-Zone dort, ist immer noch aufgeräumter als eine Katastrophenzone überall sonst auf der Welt. Ja? Das sieht nicht aus wie rund um Tschernobyl. Selbst die Katastrophengebiete sind irgendwie noch durchgefegt. Hendrik.
Also ich habe mich am Anfang gefragt, wie soll Poetisches und eine Dokumentation zusammenfassen, weil in der Dokumentation stelle ich mir ja vor, da wird mir jetzt was erklärt, da wird was in Struktur zusammengefasst und ich erfahre da Dinge. Und poetisch heißt ja, dass man Dinge auch erstmal für sich selbst stehen lässt. Und das fand ich hier eigentlich tatsächlich eine sehr gelungene Kombination und ich habe auch viel erfahren. Ist tatsächlich relativ defensiv in dem Sinne, dass er sich eigentlich überhaupt keine Meinung gestattet. Nicht mal eine eigene Stimme. Den Dokumentarfilmer höre ich überhaupt nicht. Es gibt keinen Interviewer und dergleichen. Ich erfahre zum Teil nicht mal, wen ich da gerade sehe. Manchmal erklären sie es selber, aber zum Beispiel diese beiden deutsch sprechenden Leute, ich weiß nicht, wer das war. habe aber trotzdem sehr viel erfahren, ohne den Anspruch, da auch irgendwelche Antworten geliefert zu bekommen. Wollen diese Leute, die zurückkehren, wollen die betrogen werden? Wollen die zu einer Normalität zurückkehren? Diese Runde von Hobbymusikerinnen, die sich treffen und sich erstmal in aller Selbstverständlichkeit über die Messwerte des frisch gepflückten, selbst angebauten Obstes unterhalten und in dem Kontext ganz beiläufig eben dieses Misstrauen gegenüber dieser staatlichen Messstellen sich darüber unterhalten, dass das so ein Bestandteil des Alltags wird. Das war für mich was Erschreckendes. Und da habe ich mich dann gefragt, ja, dieser Alltag schleicht sich so wieder ein. Und in welche Richtung geht das? Ist das jetzt eigentlich was Gutes? Ist das jetzt eigentlich was Schlechtes? Das gibt der Film mir nicht vor.
Das ist eine merkwürdige Art der Normalität, die einem absurd vorkommt, wenn man sich überlegt, was tatsächlich passiert ist.
Als du gerade gemeint hast, der Film positioniert sich nicht oder der Film bleibt sehr auf der beschreibenden Ebene. Ich habe es so empfunden, dass der Film vielleicht nicht so defensiv ist, wie man erst meinen könnte, denn allein dadurch, wie die Montage auch oft funktioniert hat, hatte ich den Eindruck, dass er auf dieser poetischen Ebene schon zumindest die Tragik betonen wollte, die diese ganze Situation hat. Denn man hat ja zum Beispiel die Szene mit dem Sohn, der dann im Wald Pilze pflücken geht, um die der Polizei zu zeigen. Gleich im Anschluss sieht man, wie Leute irgendwie Auberginen essen oder so. Und du weißt genau, verdammt, die essen aus dem gleichen Boden, wo da gerade diese giftigen Pilze herkommen. Und allein dadurch verleiht es dem Ganzen schon so eine Spannung und so eine Wucht auch.
Ich dachte auch, so wie unsichtbar wie die Radioaktivität ist, ist auch die Zukunft unsichtbar. Also, dass die Menschen dann krank werden, dass sie so nicht einfach weiterleben können, wenn sie sich in diese Zone begeben, was man jetzt noch nicht sieht, was man aber halt sehen wird, wobei man noch nicht weiß, ob die Menschen nicht tatsächlich jetzt schon krank sind. Ja? Jetzt ist halt noch nicht sichtbar. Das schwebt immer so drüber.
Also ich fand auch sehr, also auf der einen Seite ist das alles so sehr tragisch, aber auf der anderen Seite fand ich auch, dass auch so was unglaublich Positives aus diesem Film kam. Also ja, wie gesagt, es war halt immer so diese Spannung, denke ich mal, die du auch schon erwähnt hast, Brian, aber also zum Beispiel diese beiden alten Leute, die dann eben dann sagen, wie wichtig es ihnen ist, einfach ganz normal weiterzuleben und wie wichtig deren Routine für sie ist und wie, ja, ich fand, die haben eine unglaubliche Lebenslust und Lebensfreude trotzdem noch ausgestrahlt. Und natürlich denke ich auch, dass es deren Alter geschuldet ist. Also die wissen halt natürlich ganz genau, dass es für die nicht mehr so lange gehen wird. Aber ja, ich fand, es wurde auch sehr gut eingefangen, dass eben, ja, ich weiß nicht, was vielleicht der Message dahinter war, aber dass eben halt man durch diese Routine und durch ein erfülltes Leben dann eben trotzdem am Leben bleibt, sozusagen, denke ich. Und
ich habe den Eindruck, dass der Film eben ganz stark diese Ambivalenz betonen wollte, nämlich nicht nur mit den netten älteren Herrschaften, die wir kennenlernen, sondern auch mit der Natur, die sehr präsent ist und auch in der Dauer sehr stark einfach nur gezeigt wird, wie sie fließt, wie der Wind durch die Blätter rauscht und so weiter. Und dass man einerseits das Gefühl hat, die Natur ist immer noch schön, die Natur ist immer noch vorhanden und lebt weiter. Genauso wie die Menschen immer noch ihre Heimat haben und dort weiterleben. Gleichzeitig weiß man aber auch, dass unter dem Ganzen dieses der unausweichliche Tod lauert. Und da habe ich tatsächlich auch ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfunden habt, aber ich hatte mehrmals das Gefühl, dass im Sounddesign tatsächlich absichtlich der Sound quasi an- und ausgeschaltet wurde von den Naturgeräuschen. Und ich hatte an einer Stelle tatsächlich das Gefühl, einen Geigerzähler zu hören. Also es war die Szene, in der er mit diesem Stab und dem Geigerzähler rumläuft. Man hört erst so ein leichtes, als wäre es so ein Soundfehler eigentlich von dem Blätterrauschen, was dann immer stärker wird, bis man irgendwann bei dem Baum ist. Die Kamera schwenkt auch hoch zu dem Baum und der Sound nimmt plötzlich alles ein. So als würde man fast die Strahlung spüren können, die in dieser scheinbar friedlichen Natur lauert irgendwie.
Danke, Brian. Ich nehme das jetzt auch als Schlusswort, weil in wenigen Minuten wir schon in den nächsten Film müssen. Goodbye. Vielen Dank. Das war nochmal sehr, sehr gut, nochmal den Film nochmal rekapitulieren, noch ein bisschen einordnen zu können. Dankeschön und ich freue mich, wenn wir uns nach dem nächsten Film wiedersehen. Tschüss. Nippon Connection.
Schöner denken.